Gut aufgelegt, weil Querfunk.
Querfunk Info. Die Informationssendung des Freien Radios in Karlsruhe präsentiert die besten Beiträge aus den Freien Radios und Beiträge unserer Redaktion. Täglich neu und nur bei Querfunk Karlsruhe auf der 104,8 MHz. Hallo und herzlich willkommen hier bei Querfunk Info am Montag, den 18. November 2024. Die Sendereihe Onda mit News aus Latein- und Mittelamerika feierte vor knapp 2 Monaten die 600. Sendung und zu diesem Jubiläum haben sie ein Special zum Hamburger Hafen gemacht. Den zweiten Teil haben sie jetzt nachgeschoben und ihr hört jetzt heute in dieser Sendung noch einmal die 600. Ausgabe mit dem ersten Teil der Hamburger Hafenreihe und die niegelnagelneue Ausgabe mit Teil 2 über den Hamburger Hafen. Viel Spaß beim Hören wünscht Sebastian Schäfer für Querfunk Info.
Que onda?
Onda Info.
Stimmen aus Lateinamerika.
Moin und willkommen zum 600. Onda Info.
Zum Onda Info 600. 600. Wow. Geteilt durch 52 Kalenderwochen sind das ja fast 12 Jahre Onda Info. Aber Moment mal, die Sendung ist doch nur alle 2 Wochen. Das sind ja 24 Jahre gibt es uns schon. Herzlich willkommen zu unserer Magazinsendung rund um den Hamburger Hafen und was der auch mit Südamerika zu tun hat. Südamerika in groß und auch in ganz klein, verraten wir euch.
Bis nach Rio de Janeiro haben wir es leider nicht geschafft, aber dafür nach Hamburg. Zur Feier des Tages haben wir uns von der Hamburger Hafengruppe zu einer Hafenrundfahrt einladen lassen.
Eine Hafenrundfahrt der anderen Art, eine alternative Hafentour. Nicht nur wir waren hier mit an Bord.
Wir wohnen hier tatsächlich und haben überlegt, es wäre mal eine nette Sache, sich das mal anzugucken.
Wir sind aus Zürich hier zu Besuch und wir dachten, das wäre es alternativ.
Ich habe zu Hause recherchiert und habe gedacht, alternativ, das gefällt mir.
Wir können los, Jungs. Ja, herzlich willkommen auf der Barkasse Birgit Ehlers. Mein Name ist Kaimar und ich gehöre zu einer Gruppe, die seit 41 Jahren Hafenrundfahrt zum Thema Handel mit der dritten Welt macht.
Der Hamburger Hafen hat viel mit Lateinamerika zu tun, das ist allgemein bekannt. Bananen, Kaffee und Steinkohle werden aus Lateinamerika importiert und hier umgeschlagen. Aber was noch?
Die Rundfahrt, die wir heute machen, haben wir genannt von Schatzkisten und Pfeffersäcken. Schatzkisten soll hinweisen auf die vielen teuren, wertvollen Güter, die aus aller Welt hier angeliefert werden, tatsächlich überwiegend inzwischen in Kisten, nämlich Containern. Also das sind die Schatzkisten, nicht nur die Container, sondern der Wert der Ware. Und auf der anderen Seite stehen die Pfeffersäcke. In Hamburg steht Pfeffersack nicht nur für einen Sack Pfeffer, sondern auch für einen Kaufmann, für einen Kaufmich, wie man in Hamburg sagt. Und die haben eben mit Gewürzen schon jahrhundertelang viel Geld verdient. Und so hat sich das irgendwann, dieser Begriff, geprägt, die Pfeffersäcke. Also der Hamburger Hafen und der ungleiche Welthandel sollen hier heute Thema sein.
Doch halt, bevor wir jetzt das weltpolitische Geschehen des Hafens erkunden, vorweg erstmal ein paar Sehenswürdigkeiten auf der Strecke.
Wir biegen von der Elbe ab in Richtung Speicherstadt. Hier werden 2 alte Backsteinspeicher durch eine Brücke miteinander verbunden.
Antje und Jessi haben sich das mal genauer angesehen.
Also wir sind jetzt hier auf einer Brücke mitten über dem Wasser. Also hier darf man schon möglichst keine Höhenangst haben.
und befinden uns im Miniaturwunderland Hamburg. Laut Guinness Buch der Rekorde die größte Modelleisenbahn der Welt, mitten in der Speicherstadt. Gerade laufen wir über das Wasser nach Rio de Janeiro, von einem Gebäudeteil zum anderen.
Diese Brücke verbindet den einen Speicher, in dem sich vor allem europäische Landesteile in Miniatur wiederfinden. Und dieser Speicher verbindet das neue Gebäude oder das neu erschlossene Gebäude. Es ist auch ein alter Speicher aus Backstein, wo sich Teile Südamerikas jetzt finden. Los ging's mit Rio de Janeiro.
Die Idee zur Welt in ganz klein hatten Gerrit und Frederik Braun, zwei Zwillingsbrüder, die als Clubbetreiber keine Lust mehr auf Arbeit im Nachtleben hatten. Vor rund 20 Jahren kamen sie dann bei einem Schaufensterbummel auf den Gedanken, stattdessen Modelleisenbahnen zu bauen bzw. bauen zu lassen. Aber Züge sind wirklich nicht das Einzige, was das Miniaturwunderland zu bieten hat.
Es fahren tatsächlich auch einige Eisenbahnen hier durch die Landschaften. Die sind aber, würde ich sagen, eher ja, nettes Beiwerk, die so die Landschaften zum Leben erwecken. Aber vor allem ist es vollgepackt mit verrückten Details aus allen Lebenslagen.
Sagt Niklas, der seit 4 Jahren hier arbeitet und uns heute durch die verschiedenen Modellwelten führt. Mit Fokus Südamerika.
Und stehen direkt an der Copacabana, also am berühmten Strand Rio de Janeiro. Der Strand ist pickepacke voll mit Personen, die am Sonne baden oder im Wasser sind. Und direkt dahinter reihen sich dicht an dicht die hohen Gebäude von der Metropole. Wir sehen auch die Christusstatue und den Zuckerhut, die natürlich sehr bekannt sind für Rio de Janeiro. Und ganz da hinten hören wir auch schon die Musik und den Trubel rund um die Karnevalsparadestraße.
Also wir kommen aus Rio. Also es ist für uns ganz interessant, unsere Stadt hier zu sehen.
Erkennt ihr sie wieder?
Ja, natürlich, ja. Sehr gut gemacht. Sehr gut gemacht.
Ja, auch wirklich alle Details hier, ne? Man sieht hier kleine Flohmärkte, Straßenverkehr.
Im Sambodromo? Also in der Samba-Karnevalshalle von Rio.
Richtig, da stehen wir gerade vor. Wir sehen richtig hier in die Flucht 3 große Parade. Wagen und
natürlich Tänzerinnen und Tänzer.
Richtig, auf den Tribünen sind auch ganz viele kleine Figuren. Insgesamt finden sich hier auf den Tribünen so ungefähr 20.000 kleine Figuren. Und alle mussten ja handbemalt werden, dass es dann auch alles authentisch ausschaut.
Hier komm, wir stellen uns mal an den Strand. Entschuldigung, könntet ihr mal auf den Knopf drücken?
Der läuft noch.
Könnt ihr was dazu sagen? Ist euch so ins Auge gesprungen? Also wir stehen jetzt hier am Strand von Rio de Janeiro.
Der Detailgrad, die ganzen einzelnen Menschen, die da aufgebaut haben in den verschiedenen Posen, was sie da alles so zeigen.
Warst du mal in Rio?
Nee.
Aber jetzt willst du hin, oder?
Kann man sich schon mal vorstellen.
Nachgebaut wurde das echte Rio, wie auch die anderen Welten des Miniaturwunderlands, in einem Maßstab von 1 zu 87. Ganz klassisch. Im Modellfachjargon heißt dieser Maßstab H0. Anders als Europa wurde der Südamerika-Teil des Wunderlandes zum größten Teil in Argentinien gebaut, in einer Werkstatt am Rande der Hauptstadt Buenos Aires.
Und diese Zusammenarbeit ist total zufällig entstanden. Eine Begegnung führte dazu, dass über Nacht quasi eine Freundschaft entstanden ist zwischen Modellbauern.
Und die Zusammenarbeit über Kontinente. Gemeinsam mit dem argentinischen Modellbauteam wird das südamerikanische Wunderland immer weiterentwickelt und wächst und wächst. Bereits entstanden ist Patagonien. Wie überall gibt es hier auch Züge. Und die hatten es diesmal in sich.
Also in Patagonien fahren viele Züge auf einer deutlich schmaleren Spurweite, als es sonst üblich wäre. Die stammt noch aus der Kolonialzeit. Und La Trojita heißt sie. Und wenn
die Spur noch mal schmaler ist, als es eigentlich im Wunderland schon verbaut wird, macht es alles noch filigraner, noch anfälliger und es bietet noch viel weniger Platz für Technik und den Antrieb in dem Zug. Da haben sich die Bahntechniker ganz schön die Zähne dran ausgebissen.
Gerade noch im Bau befinden sich die chilenische Atacama-Wüste und der Regenwald im Amazonas. Während der Regenwald in Argentinien zu kleinem Leben erweckt wird, entsteht die Mini-Atacama-Wüste in der Hamburger Werkstatt, in einem großen Seitenraum direkt neben der Ausstellung. Über 300 MitarbeiterInnen hat das Miniaturwunderland. Sie lösen hier täglich technische Probleme, halten die Zugtrassen der Modelleisenbahnen von Staub fern, damit diese nicht entgleisen, und basteln an neuen Ideen, die oft sehr kleinteilig sind.
Im Modellbauteam gibt es tatsächlich ausgebildete Anschauungsmodellbauer. Das ist ein Ausbildungsberuf, aber es gibt auch viele, die über andere Wege dann hier gelandet sind. Also zum Beispiel übers Handwerk, das könnte dann zum Beispiel eine Tischlerausbildung sein, aber auch übers feine Arbeiten, Goldschmied oder Zahntechniker.
Vor rund 20 Jahren, als das Wunderland in die Speicherstadt zog, war dieser Teil Hamburgs noch lange nicht hip. Die Speicherstadt lag abgelegen zwischen Bauzäunen, ein wenig attraktives Hafengebiet. Erst später entstand dann die Hafen City und danach die Elbphilharmonie. Fun Fact: Die Elbphilharmonie in Miniatur war, wen wundert's, wesentlich schneller fertig als die echte und natürlich auch günstiger.
Wir gehen zurück zur Hafenrundfahrt.
Die Hamburger Elbphilharmonie, da fahren wir ja gerade dran vorbei. Gigantisch erhebt sich der 110 Meter hohe Glasklotz in der Hamburger Hafencity vor uns. Die Baukosten betrugen am Ende mit rund 866 Millionen Euro mehr als das Elffache der ursprünglich geplanten 77 Millionen.
Ich habe vor ein paar Jahren mal eine Hafenrundfahrt mit einer Studierendengruppe aus Tansania gemacht. Und dann sagten die als allererstes, und nicht nur eine Person, sondern mehrere, sagten Korruption. Es hat ja einen Untersuchungsausschuss gegeben, Korruption. In diesem Sinne hat es nicht so gegeben. Es gab Erklärungsnot über die große Menge sehr, sehr teurer Gutachten. Das ist ja auch eine Art so. Aber hauptsächlich ist das hier eben Teil der in Deutschland oder auch in anderen mitteleuropäischen Ländern bekannten Akzeptanzpolitik. Wenn man am Anfang gesagt hätte, 800 Millionen, dann hätte es ganz andere Proteste gegeben gegen dieses Bauvorhaben.
Und der Info.
Das Radiomagazin vom Nachrichtenpool Lateinamerika aus Berlin.
Importe aus aller Welt und eben auch aus Lateinamerika kamen und kommen über den Hamburger Hafen nach Europa. Salpeter, Kautschuk, Kaffee, Bananen, Steinkohle, Soja, um nur einige Rohstoffe zu nennen. Aktuell wird zusammen mit Bananen auch Kokain importiert, was natürlich nicht legal ist. Aber der Bananenimport ist ein gutes Beispiel, um über koloniale Kontinuitäten zu sprechen. Reimer von der Hafengruppe hat auch dazu ein paar Geschichten auf Lager.
Da war früher der Bananenschuppen. Habe ich ganz gerne drin gearbeitet, war eine ganz nette Arbeit, 18 Kilo die Kartons. Zeit der Vogelspinnen war sozusagen Legenden aus der Vergangenheit.
Die Kartons werden bereits in den Lieferländern gepackt. Die Bananen kommen hier unreif und grün an.
Also deswegen im Hafen haben wir sie gerne Gurken auch genannt. Und die kommen überwiegend aus Lateinamerika, die sogenannte Dollarbananen. Weil tatsächlich in den bananenproduzierenden Ländern Mittel- und Südamerikas 90% der Plantagen in Hand von inzwischen nur noch zwei US-Konzernen sind. Chiquita und United Brands.
Ja, was Mensch im Radio natürlich nicht sehen kann, um die Geschichte von den Dollarbananen noch anschaulicher zu machen, reicht Reimer jetzt großformatige Fotos durch die Kabine. Das sind Fotos von Aktivistinnen, die dokumentieren, wie die gelben Früchte angebaut und geerntet werden, bevor sie hier im Hafen ankommen.
Das heißt, hier haben wir so eine Bananenplantage, da geht ein Flugzeug drüber und versprüht Pestizide. In der EU längst verbotene Pestizide. Und da in der Mitte sind ein paar Häuser, da wohnen Menschen drin.
Oh ja, ziemlich krass die Bilder. Ich gebe die mal weiter.
Hier ist ein Bananenarbeiter bei der Arbeit seiner Erntestange und steht da gleich im Giftnebel.
Und geändert hat sich daran leider herzlich wenig.
In vielen Lieferketten steckt so einiges an Gift drin. Mal importieren wir es uns auf den Küchentisch, mal exportieren wir es. Die deutsche Chemieindustrie, na, wenn wir das Fass erstmal aufmachen.
Und Reimer macht das Fass natürlich auf und berichtet vom Kalisalz, aus dem Dünger hergestellt wird.
Und hier ist der sogenannte Kalikai. Und dann geht es von hier mit diesen Schiffen in die Welt, zum Beispiel erstmal nach Safir, das ist in der Mitte Marokkos. Und da wird ein Gift produziert, ein Pestizid, was früher hier in Hamburg produziert wurde, bei Böhringer. Es wurde dann in Europa verboten. Dann hat Böhringer ein Werk gebaut und gekauft in Marokko, in Safi, und dann wird das Kali dorthin gebracht, dort wird es gebeizt, also mit diesem Gift vermischt, und dann geht es eben nach Indien. Also hier fängt dann, oder vielleicht im Werratal, fängt ein Kreislauf an, der dann über Marokko nach Indien geht.
Aus dem Werratal, damit habe ich eigentlich immer so Natur und Eisvögel verbunden, und wofür Kali gut ist, habe ich mich eigentlich eh schon immer gefragt, in dem Fall leider nichts Gutem.
Dann geht das Schiff, dann geht die Baumwolle in die Türkei, da wird da Garn draus gesponnen. Dann geht das Garn nach Malaysia, da wird da Stoff draus gewebt. Dann wird es vielleicht auf dem Weg nach Mittelamerika nochmal in Frankreich der Stoff gefärbt. Und dann wird es dort in Frankreich in Guatemala meinetwegen werden die Jeans genäht. Das heißt, so eine Jeans hat eine Weltreise hinter sich.
Ja, genau. Etwa 40.000 Transportkilometer auf eine Jeans, die wir hier etwa für 50 Euro kaufen. Vor allem, weil die Löhne so niedrig sind. Etwa 10 bis 20 Dollar für einen 10-Stunden-Tag.
Mal schauen, ob das neue Lieferkettengesetz daran etwas ändern kann. Zu wünschen wäre es ja.
Wir fahren jetzt auf die Süderelbe zu.
Söder, der lässt ja auch nichts aus.
Das ist der Durchstich von der Süderelbe zur Norderelbe. Da steht, sieht man drauf, ADM, das heißt Archer Daniels Midland. Das ist ein US-amerikanischer Agrarkonzern. Der hat von Töpfer diese Anlagen hier gekauft. Ein großes Getreidesilo für das Viehfutter und das Speiseöl wird hauptsächlich Soja hierher gebracht. Aus Brasilien.
Oh, weil Brasil.
Brasilien hat ja sehr viel Agrargebiete, auch sehr viel Armut, aber hat auch die früher größte, also in so Jahrtausendwende noch, größte Industriestandort der Welt, São Paulo. Und dann hat Brasilien zu den ersten Ländern gehört, die ihre Schulden nicht mehr zurückzahlen konnte. Wurde ein Umschuldungsabkommen gemacht und darin musste Brasilien sich verpflichten, die Sojamenge, die sie exportieren, zu erhöhen. Die haben sie verzwölffacht. Und nach Deutschland zu exportieren, um damit die Kredite bei den deutschen Großbanken zurückzuzahlen.
Unter anderem für den Bau eines Atomkraftwerkes, das Siemens in Brasilien gebaut hatte.
Und alles über die Weltbank und in IWF eingefädelt. Okay, und das hat für Brasilien bedeutet, dass diese Gegend, in das, was früher eine Rinderzüchtergegend war, im Nordosten Brasiliens, also eine personalintensive und flächenextensive Form der Landwirtschaft.
Dann wurde die Sojaproduktion umgestellt. Große Erntemaschinen, große Flächen, weniger Personal. Was zu einer enormen Binnenmigration in Brasilien geführt hat.
Die Frauen sind dann in die Städte, Slums meistens, der nächstgelegenen Großstädte. Oder sie haben als Familie sogenannte Amazonas-Kredite bekommen. Also ein bisschen Geld, um das Recht, ein Stück Land im Amazonas-Urwald zu brandroden. Es sind auch viele dorthin in dieser Zeit aus den Gründen gegangen. Jedenfalls hat das zu einer Verarmung der Landbevölkerung und einer Feminisierung von Armut auch geführt. Ein Phänomen, was wir ja überall kennen, selbst in so einem reichen Land wie der Bundesrepublik. Einer der größten Armutsfaktoren ist, eine alleinerziehende Mutter zu sein.
On der Info. Das Radiomagazin vom Nachrichtenpool Lateinamerika aus Berlin.
On der Info. Hafen Spezial.
Der Hafen hat die Stadt schon immer geprägt. Inzwischen allerdings schwindet seine Bedeutung. Damit hängt auch der soeben beschlossene Einstieg der weltgrößten Reederei MSC in den Hamburger Hafen zusammen. Die MSC bekommt knapp die Hälfte der Anteile.
Antje und Sonja von der Hafengruppe Hamburg ordnen den Verkauf der Hala, der stadteigenen Hafengesellschaft, an die weltgrößte Reederei MSC wie folgt ein.
Und sich damit aber eine Mitbestimmung, also jemanden ins Boot in einem wahrsten Sinne holt, der jetzt einfach ein gewichtiges Wort mitzureden hat, an wie die Zukunft des Hafens aussehen soll. Und die Idee, also die Erzählung, die verbraten wird, ist eine von Wachstum. Wir werden hier wieder den Containerumschlag in die Höhe treiben und Beschäftigung schaffen. Und alles geht, im Grunde ist es die Aussage, es wird alles wieder, wie es früher mal war. Wie es früher nie war.
So große Proteste unter den Hafenarbeitern. So für unsere Position ist dazu, dass natürlich ein Deal, der da abgeschlossen wurde, ein undemokratischer Hafendeal, der immer mit der Hafenreligion begründet wird. Also in Hamburg ist zu sagen, wer gegen den Hafen ist, ist gegen die Stadt. Das ist ein ganz schwieriges Thema. Das ist so, wie wenn man in Köln mal Karneval lästert oder so.
Jetzt mit dem Verkauf an MSC von der Hala ist die Gefahr, wir treten seit vielen Jahren dafür ein, dass es endlich mal ein norddeutsches Hafenkonzept gibt. Die haben da den Jade-Weser-Port in Wilhelmshaven gebaut, der einzige echte Tiefwasserhafen, den Deutschland hat, wo nie gebaggert werden muss. Und statt mal sich zusammenzusetzen und zu sagen, was ist sinnvoll, wo zu machen in den norddeutschen Häfen, muss alles wir.
Der Hafen wurde seit den 2000er Jahren total aufgepeppt, obwohl seine Bedeutung wirtschaftlich und geopolitisch eigentlich schwindet. Auch aktuell gibt es immer wieder neue Erweiterungspläne. Am Abend sitzen wir mit der Hamburger Hafengruppe noch zu einem Gespräch zusammen und erfahren mehr.
Ich finde einen Aspekt total interessant, weil ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, dass hier Hamburg gerade auch große Pläne hat, weil sie haben halt auf die Wachstumsraten geguckt, wie viele Container hier umgeschlagen werden und haben halt mit irgendwie, was weiß ich, dass man Antwerpen am besten überholt oder so. Da gibt es halt ab der Wirtschaftskrise 2007-2008 ist halt einfach Knick und dann war Patient tot. Also ist es schon ein riesiger Kampf gegen unter anderem die Versandung der Elbe, überhaupt den aktuellen Stand beizubehalten. Um einfach nur eine Fahrrinne auszubaggern, damit hier halbvolle Riesencontainerschiffe, die eben nicht voll hier ankommen. Also es gibt einfach, Hamburg ist einfach kein vollwertiger Welthafen mehr.
Und jetzt sagen sie, 2025 sind sie so weit, dass sie die Elbvertiefung abschließen können. Also das wird nie klappen, das haben ihnen auch Wissenschaftler vorher gesagt. Die Strömung nimmt zu, der Hafen verschlickt stärker, sie müssen mehr im Hafen baggern, als sie vorher da gebaggert haben. Und das klappt einfach nicht.
Also abgesehen davon, von der Krise, haben sich einfach auch Warenströme verschoben.
Also die Chinesen haben Piräus gekauft, den Hafen. Und haben ja nicht nur den Hafen gekauft, sondern die gesamte Hinterlandverbindung, sowohl Zug- als auch straßenmäßig, nach ganz Südosteuropa ausgebaut. Und im Moment kommen sie jetzt nicht durch den Suezkanal, aber normalerweise kommen sie durch den Suezkanal. Und dann ist das natürlich viel sinnvoller, in Piräus auszuladen und von da dann den Landtransport zu machen, als um ganz Europa rumzufahren und dann noch über 100 Kilometer die Elbe rauf, um das hier zu machen. Das war früher mal Hamburger Hinterland. Von hier wurde ganz viel nach Südosteuropa geliefert. Und das wollen die nicht zur Kenntnis nehmen.
Ich würde sagen, Hamburg steckt momentan den Kopf in den Container und sagt so, es wird alles schon wieder in Ordnung gehen. Wir gehen jetzt mit MSC zusammen.
Es ist einfach, ich sag mal, es ist dümmer als Kaiser Wille.
Die, also so kurzsichtig, ne? Ich meine, das war natürlich auch der Imperator fürs ganze Land. Er hat ja schon ein bisschen globaler gedacht. Deswegen auch Weltkrieg angefangen. Aber das ist eben provinziell und so pfeffersäckisch gedacht.
Aber auch wenn ihr meint, eigentlich ergibt der Hafen so gar keinen Sinn mehr, habt ihr doch alle eine große Liebe zu dem Hafen, oder?
Dass der Hafen immer langweiliger wird, das ist schon, ist für mich zumindest auch ein Problem. Also es ist für uns inhaltlich ein Problem, weil wir immer weniger sinnliche Orte haben, wo wir anpacken können.
Ja, früher konnten wir im Hafen Kakaobohnen noch einsammeln oder ungeröstete Kaffeebohnen eben, um die dann zu zeigen. So.
Und es hat auch noch im Hafen anders gerochen. Also ganz extrem in der Speicherstadt roch man da mal Gewürze und so, wenn man da durchgegangen ist.
Oh, ich habe einen Vater, der ist Seefahrer gewesen. Ich komme ursprünglich aus Portugal, also Lissabon, Hamburg verbindet viel. Ich habe auf dem Schiff geheiratet.
Ich glaube, das ist bei uns allen so. Es gibt so einen Sog zum Hafen.
Das Glück heute an die Tür.
Die Liebe zum Hafen verbindet sie, die Hamburger Hafengruppe. Seit über 40 Jahren arbeiten sie gemeinsam. Entstanden aus der Friedensbewegung und aus der internationalen Solidaritätsbewegung. Ihr Anliegen, die Ungerechtigkeiten des Welthandels aufzuzeigen und warum Menschen aus Afrika, Asien oder Lateinamerika in die Festung Europa fliehen. Dafür fahren sie mit euch durch den Hafen, organisieren Veranstaltungen und planen Aktionen. Mehr Infos findet ihr unter hafengruppe-hamburg.de.
Hat ein Mädchen einen Bräutigam und der Bräutigam fährt hinaus aufs weite Meer, dann sind die beiden nicht zu beneiden, denn sie vermissen sich so sehr. Wenn der Seemann dann nach Hause kommt, beginnt für beide eine schöne Zeit. Denn er küsst dann und sie vergisst dann die große Einsamkeit. In der Hafengasse 4 klopft das Glück heute an die Tür, denn der Hein kehrt endlich heim von großer Reise. In dem kleinen alten Haus geht das Licht noch lang nicht aus und ein Schifferklavier spielt Antjes Lieblingsweise. Weißt du noch, es war so schön für uns zwei. Freust du dich, nun ist der Kummer vorbei. In der Hafengasse 4 klopft das Glück heut an die Tür. Hein und Antje feiern schönstes Wiedersehen.
Ja, danke schön. Danke auch an Claudia.
Wow, ja, danke Hafengruppe. Ich bin total beeindruckt.
Das ist ein ganz neuer Einblick auf den Hafen, den man so natürlich nicht bekommt. Besonders von jemandem, der im Hafen gearbeitet hat, auch längere Zeit. Das ist natürlich sehr spannend. mal so eine komplett neue Sicht drauf zu bekommen. Ja.
Hat sich gelohnt.
Auf jeden Fall, hat sich sehr gelohnt.
Der Hafen, die Geschichte und auch mal aus einer anderen Perspektive gesehen.
Land freudig muss man sehen. Da kribbelt und krabbelt, da zippelt und tappelt.
So, das war das Onda-Info 600 und der erste Teil unseres Hamburger Hafen-Specials. In 2 Wochen geht es regulär weiter. Erst in 4 Wochen servieren wir euch den 2. Teil des Hafen-Specials. Dann wird es unter anderem um die Bedeutung des Salpeterhandels gehen. Der Salpeterabbau aus den chilenischen Minen hat den Unternehmer Henry Slohmann zum reichsten Mann Hamburgs gemacht. Vor 100 Jahren ließ er in Hamburg das Chile-Haus erbauen. Wir haben uns das Gebäude angeschaut, eine Ausstellung über den Salpeterhandel besucht und ein wenig recherchiert, was der Sohn des Unternehmers, Ricardo Slohmann, mit Adolf Hitler zu tun hatte. Und wir gehen der Frage nach der Rolle der Frauen im Hafen nach, denn diese war wesentlich größer als eigentlich bekannt. Zudem besuchen wir die Seemannsmission, die es ja auch noch gibt. Aber bis dahin sagen wir in Hamburg erstmal tschüss.
Ja, tschüss, ne? Wir sehen uns wieder, wir hören uns wieder beim 2. Teil unseres Onda-Info-Spezials zum Hamburger Hafen und seiner Rolle, seinen Verbindungen zu Lateinamerika, zu Südamerika.
Halt, stopp! Bevor ihr ausschaltet, kommt vorbei und feiert mit uns. Und zwar am 11. Oktober in der Berliner Regenbogenfabrik. Mehr Infos dazu findet ihr wie immer auf unserer Webseite npla.de.
Ihr hört den 2. Teil unseres Hamburger Hafen-Specials. Diesmal geht es unter anderem um die Bedeutung des Salpeterhandels. Der Salpeterabbau aus den chilenischen Minen hat den Unternehmer Henry Slohmann zum reichsten Mann Hamburgs gemacht. Vor 100 Jahren ließ er in Hamburg das Chile-Haus erbauen. Wir haben uns das Gebäude angeschaut, eine Ausstellung über den Salpeterhandel besucht und ein wenig recherchiert, was der Sohn des Unternehmers, Ricardo Slohmann, mit Adolf Hitler zu tun hatte. Zudem besuchen wir die Seemannsmission, die es ja auch noch gibt. Man könnte das Hafen-Special aber auch als Chile-Haus-Special bezeichnen. Warum, das hört ihr jetzt.
Im Hamburger Kontorhausviertel stolpern wir über ein imposantes Schiff aus Stein. Naja, eigentlich ist es ein Haus, aber der expressionistische Ziegelbau von 1924 sollte halt aussehen wie ein Schiff und tut es auch. Und dann der Name, Chilehaus, wir sind perplex. Für unsere Berliner Lateinamerika-Bubble ist das völliges Neuland. Logisch, dass wir gleich eine kleine Straßenumfrage anzetteln mussten.
Wissen Sie, was es mit dem auf sich hat? Was ist das hier, das Chilehaus?
Nee, weiß ich nicht.
Irgendeine Ahnung, was Chile mit Hamburg zu tun hat?
Nein.
Da habe ich keine Ahnung. Ich komme nicht aus Deutschland. Also.
Nee, ich bin hier schon mal durchgegangen, aber mehr auch tatsächlich auch nicht.
Dann frage ich mal weiter. Danke.
Danke, ciao.
Sie sehen so aus, als ob Sie öfters hier sind. Was ist das Chile-Haus? Wissen Sie, was es damit auf sich hat?
Also, das ist eigentlich ein altes Kontor, aber...
Aber warum Chile, wissen Sie auch nicht?
Weil das früher... aus dem Südamerika-Trade kommt.
Weil es jemand aus Chile gebaut hat, ne? Soweit ich weiß. Ja, ich kann Ihnen sonst den Hausmeister holen, der kann... Nein, wissen Sie was? Kommen Sie einmal mit, bitte.
Ich folge der netten Frau aus dem hauseigenen Kiosk. Aufklärung tut auch wirklich Not. Ist dieses riesige Gebäude wirklich von einem chilenischen Aussteiger an der Alster hochgezogen worden? Oder stammt es doch eher aus dem Südamerika-Trade? Und falls ja, was heißt das überhaupt? Wurden die Steine hierher verschifft oder verdiente ein Hamburger in Chile tatsächlich so viel Geld, dass er hier so einen prächtigen Buchhaltungsbau errichten ließ?
Wir werden es gleich erfahren, denn im Innenhof des Chile-Hauses gibt es sogar einen eigenen Infopoint. Impressionante.
Moin moin, wir fallen gleich mal mit der Tür ins Haus. Wer hat es denn nun gebaut, das Chile-Haus?
Es war Henry Burns Slohmann und durch den Abbau und Handel von Salpeter ist er ein reicher Mann geworden. Und von dem Geld hat er letzten Endes das Haus bauen lassen.
Das ist ein ganz schön großes Haus, oder?
Ja, ziemlich.
Und das heißt, er ist richtig reich damit geworden? Mit dem?
Er war dann, als er zurückkam aus Chile, der reichste Hamburger, ja.
Und das ist jetzt Weltkulturerbe? Wie kam es dazu? Wissen Sie das?
Es ist seit 2015 Welterbe und es wurden die Speicherstadt und das Kontorhausviertel und da eben auch besonders nochmal genannt das Chilehaus eingeschrieben in die Welterbeliste.
Tatsächlich machen wir uns gleich darauf auf die Socken.
Zwar nicht nach Cochabamba, aber auf Spurensuche in Hamburg, um mehr über den Salpeterbaron Henry Slomon zu erfahren.
Im Hamburger Museum am Roten Baum läuft gerade eine spannende Ausstellung zum weißen Wüstengold Salpeter. Und vielleicht werden wir ja dort erfahren, warum zum Beginn des 20. Jahrhunderts Salpeter so wertvoll war.
Ja, es geht hier weiter mit dem Hafen-Special aus Hamburg und Spuren von Lateinamerika im Hamburger Hafen. Ich bin jetzt hier in einem sehr beeindruckenden Jugendstilgebäude. Hier stehen aber auch sehr interessante Boote und Floße im Floh herum. Ich habe jemanden gefunden, der mir was dazu sagen kann. Wer sind Sie und wo sind wir hier?
Also ich bin Christine Chavez. Wir sind hier im MARC, im Museum am Roten Baum. Und ich arbeite hier als Kuratorin für die Sammlungen aus den Amerikas. Wir sind gerade durch die große Bootshalle oder den Gewölbesaal, wie wir das auch nennen, gegangen, wo Boote aus Ozeanien ausgestellt sind. Aber jetzt direkt in diesem Moment befinden wir uns in einer unserer neuen Sonderausstellungen, Weißes Wüstengold, Chile, Salpeter und Hamburg. Und ich habe diese Ausstellung kuratiert und ja, da sind wir jetzt.
Gleich am Eingang der Schau begegnet uns auf einer großformatigen Collage das Chile-Haus wieder. Überblendet wird die ikonische Fotografie von der Aufnahme dreier Männer mit freien Oberkörpern und Werkzeugen. Sie stehen in einer Art Grube und scheinen die Besuchenden unvermittelt anzuschauen.
Die drei Arbeiter, das sind Salpeterarbeiter, die in der Atacama-Wüste in Chile Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts den Boom von Chile Salpeter ermöglicht haben. Chile Salpeter war wichtig als Düngemittel und als Mittel zur Sprengstoffherstellung und Schießpulverherstellung. Und diese drei Arbeiter, die man da sieht, die zählten zu dem Heer der unzähligen Wanderarbeiter, die in dieser extrem trockenen Wüste und unter extrem harten Bedingungen diesen natürlichen Chile-Salpeter abgebaut haben und damit den Reichtum von den sogenannten Salpeterbaronen wie Henry Baron Slomann oder Hermann Konrad Fölsch, beides Hamburger Unternehmer, ermöglicht haben.
Die Atacama-Wüste ist eine karge Landschaft, halb so groß wie Deutschland und damals wie heute sehr dünn besiedelt. Die chilenische Regierung lädt damals aktiv ausländische Investoren ein, in der Gegend Bodenschätze abzubauen.
Und es kam zu quasi, kolonial geprägten Strukturen, auch wenn Chile sozusagen zu dem Zeitpunkt ein souveräner Staat war. Und für uns war wichtig, eine kritische Perspektive auf dieses Thema zuzulassen, wobei wir sagen müssen, dass alle NachfahrInnen, die uns Material zur Verfügung gestellt haben, demgegenüber sehr aufgeschlossen waren. Also sonst hätten wir das auch nicht so bewerkstelligen können.
Die Familiengeschichten der Salpeterbarone spielen in der Ausstellung keine zentrale Rolle. Auch der Frage, wie stark das Salpeter die europäische und globale Geschichte beeinflusste, wird nicht nachgegangen. Hätte Napoleon III. Ohne das weiße Gold aus Chile die Pariser Kommune überhaupt zusammenschießen können? Oder das Deutsche Kaiserreich die Aufstände im heutigen Namibia? Hätte die weltweite Agrarwirtschaft ohne die Millionen Tonnen Salpeterdünger einen anderen Lauf genommen? Und was war Hamburgs Rolle bei all dem? Hier bremst Kuratorin Chavez bewusst die Erwartungen.
Da ist auch sicherlich noch mehr Forschungsarbeit nötig, wie dann die weiteren Wege sozusagen waren des Salpeters nach ganz Europa. Aber Hamburg war da auf jeden Fall ein zentraler Knotenpunkt und man sieht auch in den Korrespondenzen und in den Materialien, die Slomann und Fölsch hinterlassen haben. Chile Salpeter war wirklich ein globales Produkt, also das sieht man auch an Werbeplakaten aus den 20er Jahren, da haben wir auch welche in der Ausstellung, das ist wirklich ein Produkt gewesen, das in der ganzen Welt vermarktet worden ist. Jetzt nicht nur über Hamburg aus, aber eben auch.
Auch wenn in der Ausstellung viele Formate vereint werden, den dokumentarischen Unterbau liefern die Fotos der Produktionsstätten. Fabrikhallen, Wellblechbaracken, Eisenbahnstrecken, Staudämme, Sprengungen, Schlackebecken. Dazwischen die Arbeitenden. mal festgehalten in Momentaufnahmen, mal in inszenierten Bildkompositionen und Porträts. Wie kamen diese Fotos zustande? Wer gab sie in Auftrag und was sollte gezeigt werden?
Ja, diese Fotografien, mit denen wir hier arbeiten, das sind natürlich keine Bilder, die von den Arbeitern und Arbeiterinnen stammen, sondern das sind in der Regel vom Unternehmen beauftragte Fotografien oder Privatfotografien von leitenden hohen Angestellten, von Werksdirektoren beispielsweise. Und die dokumentieren natürlich ganz bestimmte Dinge und andere lassen sie weg. Man findet sehr viele Fotografien von Maschinen, die natürlich auch die kapitalistische Modernität und Produktivität dokumentieren sollten. Was man nicht findet oder kaum findet, sind beispielsweise Fotos der Unterbringung der Leute.
Eingefärbte Bildausschnitte lenken den Blick zudem auf sichtbare Probleme. Kinderarbeit, die Inszenierung männlicher Muskelkraft, den Fetisch der Maschinenparks. Videos ausgewählter DokumentarfilmerInnen und KünstlerInnen intensivieren die kritische Auseinandersetzung noch weiter. Der sterbende Mann mit der Staublunge im Hospital, für wie viele ähnliche Schicksale steht er? Oder die feministische Kritik am Ressourcenraub, vorgetragen im Reggaeton-Stil. Die chilenische Erde wird gefickt, damals wie heute. So ist es nur konsequent, dass die Ausstellung mit einer ganz aktuellen Problematik schließt, bei der erneut Chile ein zentraler Schauplatz ist.
Das heutige neue weiße Gold in der Atacama-Wüste ist sozusagen Lithium. Und Lithium ist etwas, mit dem wir alle tagtäglich zu tun haben. Lithium ist ein ganz wichtiges Element für die Akkus, also für Batterien, Lithium-Ionen-Batterien. Und im sogenannten Dreieck zwischen Argentinien, Bolivien und Chile finden sich mit die größten Lithiumvorkommen der Welt. Einerseits verspricht das natürlich wiederum Arbeitsplätze und auch Wohlstand für Chile. Auf der anderen Seite ist es aber mit massiven Umwelteingriffen verbunden. Und hat auch sehr starke Auswirkungen, weil man für den Abbau von Lithium, ähnlich wie auch für Salpeter im Übrigen, enorme Mengen an Wasser braucht. Und das in einer Region, die, wie gesagt, zu den trockensten der Erde zählt.
Und Hamburgs Rolle bei diesem neuen Rohstoffzyklus? Darüber ist in der Ausstellung leider nichts zu hören. Fest steht, in der Lithium-Lieferkette von morgen ist Hamburg als Drehscheibe für deutsche Batteriewerke auf jeden Fall vorgesehen. Liegt da nicht der Schluss oder zumindest die Gefahr nahe, dass sich Geschichte wiederholt? Kuratorin Chavez gibt sich zuversichtlich.
Es ist natürlich einfach, auf die Vergangenheit zu gucken und ein Urteil zu fällen. Aber wenn wir sehen, wie wir heute mit Ressourcen umgehen, wie wir alle davon auch abhängig sind und wie weit auch der Einzelne, aber auch der globale Norden bereit ist, da Veränderungen herbeizuführen, dann sehen wir, dass das alles sehr schwierige Fragen sind. Und das wollen wir zumindest anreißen in der Ausstellung und dazu anregen, darüber nachzudenken und damit rauszugehen sozusagen.
Wir gehen der Frage nach, was mit der Salpeter-Dynastie der Slomons nach den Boomjahren passierte und welche Rolle sie in den 1930er und 1940er Jahren spielte. Jenen deutschen Welterbe, das sich nicht so gut im Familienalbum macht.
Aber erstmal ein bisschen Musik.
Señoras y señores, venimos a contar aquello que la historia no quiere recordar.
Am 7. Mai 1935 betrat mein Großvater Christian Riedel das Chilehaus in Hamburg. Dort traf er Ricardo Slomann und übergab ihm 124 Reichsmark in bar, etwa 600 Euro. Ricardo Slomann war Vorstandsmitglied der dort ansässigen Finanzbank AG sowie Sohn und Erbe von Henry B. Slomann, dem reichsten Mann Hamburgs und Erbauer des Schielehauses. Der damals 37-jährige Christian Riedel hatte einen Plan. Er wollte ein noch zu erschließendes Landgut in Brasilien kaufen und dorthin auswandern. Warum, ist nicht bekannt. In Opposition zum Nazi-Regime stand er jedenfalls nicht. Er war bereits Ende 1931 in die NSDAP eingetreten und engagierte sich in seiner Heimatstadt Schleswig zunächst in der SA und dem rechten Volksbund für das Deutschtum im Ausland. Das hatte sich offensichtlich ausgezahlt. Der Kaufmann Riedel wurde Angestellter der Luftwaffe. Dennoch wollte er unbedingt so schnell wie möglich nach Brasilien, obwohl es dafür zahlreiche bürokratische Hürden gab. Unter anderem verlangten die brasilianischen Behörden, dass jeder Einwanderer einen Barbetrag von umgerechnet 2700 Euro mitbrachte. Doch Riedel hatte kaum Geld. Sein Vater, der Pelzhändler Friedrich Riedel, hatte es zu Beginn des 20. Jahrhunderts zu einigem Wohlstand gebracht. Doch dann beging er einen Fehler. Im Ersten Weltkrieg zeichnete er Kriegsanleihen, das heißt, er lieh dem Kaiserreich sehr viel Geld, umgerechnet fast 5000 Euro, für die Fortführung des Krieges. Doch Deutschland verlor den Ersten Weltkrieg, das Kaiserreich ging unter, das Geld wurde durch die Hyperinflation entwertet und verschwand für immer. Spätestens zu Beginn des Jahres 1935 nahm sein Sohn, Christian Riedel, mit Ricardo Slomann Kontakt auf. Auch Slomann war ein tatkräftiger Unterstützer des Nazi-Regimes. Er war Mitglied im völkischen Hamburger Nationalclub, in dem Hitler 1926 seinen ersten Auftritt in Hamburg hatte. Ende 1932 gehörte Slomann zu den Kreisen, die Druck auf Staatspräsident Hindenburg ausübten, um Hitler an die Macht zu bringen. 1933 traten Ricardo Slomann und seine Frau Nora in die NSDAP ein. Ricardo Slomann konnte meinem Großvater nicht nur ein Konto bei der Finanzbank AG anbieten. Die Familie Slomann war auch an der Firma beteiligt, die in Brasilien Landstücke verkaufte, die Compania de Viação, São Paulo, Mato Grosso. Brasilien ist eine Ausreise wert, heißt es sinngemäß im Werbeprospekt der Compania.
Die Kolonie Tannenberg, welche die Gesellschaft auf ihren Ländereien im Staate São Paulo begründete, ist in der Hauptsache zur Besiedlung mit deutschen Kolonisten bestimmt, damit diese sich dort auch ein eigenes geistiges Kulturzentrum schaffen können. Das Land dieser Kolonie ist ganz mit Urwald bestanden und hat einen ausgezeichneten erstklassigen Boden. Das Klima der Kolonie Tannenberg ist sehr gesund und auch für den Europäer bekömmlich. Es ist frei von den Tropenkrankheiten wie Malaria. Die Gesundheit der ganzen Zone wird am besten durch die angrenzenden Bewohner bewiesen, unter denen sich außer der brasilianischen Bevölkerung Angehörige fast aller Nationen befinden, die dort infolge der Bekömmlichkeit des Klimas und der Fruchtbarkeit des Bodens gut vorangekommen sind.
Christian Riedel war offensichtlich angefixt. Monatelang verhandelte er mit Ricardo Slomann und der brasilianischen Compania de Viação über den Kauf oder die Pacht von Siedlungsgelände der Gesellschaft. Riedel durfte selbst keine Devisen ausführen und musste daher ein Konto anlegen. Dieses lief auf den Namen seiner Frau Annemarie, meiner Großmutter. Das Geld sollte für den Kauf eines Landstücks in Brasilien verwendet werden und kam zum Großteil von seinem Vater. Dieser belastete dafür sein Haus mit einer Hypothek. Schon am 25. Juni 1935 war es soweit. Mit dem Dampfschiff Astrida schipperte Riedel nicht von Hamburg, sondern von Antwerpen aus über Madeira nach Santos. Zwei Monate später unterzeichnete er mit der Compania in Brasilien den Kaufvertrag für Lote Nummer 87 im Distrikt Indiana im Bundesstaat São Paulo. Bei dem Betrag handelte es sich um eine Anzahlung. Die nächsten Beträge wurden jeweils ein Jahr später fällig. Wenn er regelmäßig zahlte, würde das Gelände 5 Jahre später dem Käufer gehören. Einen Großteil des Jahres 1936 verbrachte Riedel in Brasilien.
Erwog ich zu Anfang noch dicht bei der Bahnstation Indiana eine kleine, schon gerodete Landstelle zu kaufen, so entfiel dieser Plan, sobald ich einmal eine Fahrt in die rund 30 Kilometer entfernte Kolonie Tannenberg gemacht hatte. Der Wald hier draußen war frisch und grün, die Bretterhäuschen der Kolonisten waren anheimelnder als in Indiana. Die meisten Kolonisten hier draußen sind Deutsche. Am 1. September fing ich erst mit dem Ausbuschen des Unterholzes auf meinem Grundstück an und brenne seit Anfang Oktober. Außerdem bin ich Lehrer unserer kleinen, Ende September ins Leben gerufenen Kolonieschule.
Christian Riedel reiste 1937 ein zweites Mal nach Brasilien. Im Februar 1938 erhielt er ein Visum für ein weiteres Jahr. Dann kam der Krieg. Er wurde zur Wehrmacht eingezogen und bei der Luftwaffe in Norwegen stationiert. Meine Großmutter wurde 1943 mit ihren Kindern in Hamburg ausgebombt und zog zurück nach Schleswig. Nach dem Krieg war der Traum von einem Landstück in Brasilien ausgeträumt, das Geld war weg. Mein Großvater starb mittellos 1971. Ricardus Lohmann hingegen war nach dem Krieg bald wieder Aufsichtsrat der Finanzbank AG. Er verfasste obskure Schriften zu Volksgesundheit und Rasse und starb 1983 fast 100-jährig als reicher Mann.
Hamburg, Freitagmorgen, ich stehe hier immer noch und warte auf den Bus, um zu Duckdalben zu fahren. Ja, hätte eigentlich schon längst da sein sollen. Hoffe mal, dass mein Gesprächspartner dort auch noch Zeit hat für mich. Es bleibt spannend. Ja, jetzt bin ich schon ziemlich nah dran, aber genau, riesiger Hafen hier und viele Autos. Sehr industriell, Container, wohin man guckt, und Kräne. Nach einem Seemann-Club sieht es hier eigentlich noch nicht aus.
Aber irgendwann findet unser Reporter dann doch noch einen unscheinbaren roten Klinkerbau zwischen den abweisenden Ankerplätzen auf. Und es findet sich auch schnell jemand, der den ungewöhnlichen Laden vorstellt.
Ja, wir sind hier in der Seemannsmission im Duckdalben Seemannsclub. Schon seit 38 Jahren jetzt gibt es den Seemannsclub. Wir sind hier im alten Raum, im Clubraum. Der ist wirklich schon seit Anfang an da. So richtig urig. Genau, hier ist der Tresen, da kann man Bier kaufen. Die Seeleute können sich Hygieneartikel kaufen, Snacks aus der Heimat. Und genau, an der Decke haben wir überall Rettungsringe. Das sind Geschenke von Seeleuten, von Crews, die hier schon länger waren.
Tina Tamina arbeitet als Sozialarbeiterin in der Seemannsmission. So früh am Morgen sei es hier immer so leer. Die meisten Seeleute schauten erst später auf den ersten Kaffee vorbei. Das Duckdalben ist eine Tagesaufenthaltsstätte. Übernachtungsplätze gibt es hier nicht. Dafür gibt es ein seelsorgerisches Angebot und das Team unterhält gute Kontakte zur Internationalen Transportarbeiterföderation. Der Gewerkschaftsdachverband hilft, wenn es Arbeitskonflikte gibt. Aber
oft geht es aber darum, hier einfach Spaß zu haben, Geselligkeit zu erleben nach den Monaten in Einsamkeit auf der See, Live-Musik zu machen, Karaoke wird gern gesungen und einfach zusammengesessen, andere Crews kennengelernt und so weiter.
Allerdings sorgen die Hits von Juan Gabriel und anderen Latino-Baden hier eher selten für Stimmung. Für die ganz großen Emotionen brummen die Seebären im Duckdalben eher die Hits von Richard Reynoso.
Kahit ngayon, mayroong nagmamahal na nga iba.
Die meisten Seeleute kommen tatsächlich mittlerweile aus Asien, also sehr viele Filipinos. Das ist die Hauptgruppe an Seeleuten, die uns hier besuchen. Indien, viele Leute aus Indien. Dann gibt es Ukrainer und Russen, die dann eher in den Offiziersrängen sind. Und aus Lateinamerika haben wir sehr vereinzelt Seeleute tatsächlich nur hier. Ich erinnere mich an Koch aus Chile, der hier öfters ist. Und genau, einige Seeleute trifft man schon aus Südamerika.
Im ersten Stock des Seemannsclubs ist eine schöne Porträtserie ausgestellt, darunter auch das Konterfei einer brasilianischen Steuerfrau. Daneben steht der Satz: Ich muss mich nicht als Mann verkleiden, um respektiert zu werden. Frauen sind im Duckdalben gern gesehen, es kommen allerdings nicht viele, sagt Tina.
Ja, Seefrauen haben wir ungefähr 2% in der Seefahrt. Genau, wir haben alle 2-3 Tage hier mal 1 bis 2 Seefrauen da. Da freuen wir uns natürlich immer sehr. Auf den Kreuzfahrtschiffen ist die Anzahl an Seefrauen natürlich viel größer. Da geht es so an die 40%.
Einen Experten für Kreuzfahrtschiffe gibt es im Duckdalben auch. Und der heißt?
Olaf Schröder.
Und natürlich hat Olaf auch eine Antwort darauf, warum nicht nur der Frauenanteil auf Kreuzfahrtschiffen höher ist, sondern auch mehr Männchen aus Lateinamerika Teil der Crews sind.
Also die Crews auf den Kreuzfahrtschiffen setzen sich ja aus ganz unterschiedlichen Gewerken, will ich mal sagen, zusammen. Sei es im Service, sei es im Restaurant, in der Küche, im Service, aber eben auch im Entertainment. Und das, was ich so erlebe oder Seeleute, Crewmitglieder, die mir begegnen, kommen dann aus Südamerika, Brasilien speziell dann auch eher im Bereich Entertainment vor.
Olaf hat in den letzten Tagen erfolglos versucht, Medikamente für eine Seefahrerin durch den Zoll zu kriegen. Viel ist er auch an den Kreuzfahrtterminals unterwegs, wo es eine permanente Anlaufstelle gibt, an der die Besatzung der Schiffe ihn nach teils langen Aufenthalten auf See aufsuchen kann. Und die seien für niemanden einfach, ganz gleich, woher jemand komme oder was er oder sie an Bord arbeite.
Gut, die Entertainment Crew an Bord ist vielleicht 3 bis 6 Monate dann unterwegs, aber die daraus resultierenden Bedingungen, Problemlagen, das Heimweh, das sind natürlich generelle Probleme dann an Bord. Die könnte ich jetzt nicht so eindeutig den Südamerikanern speziell zuordnen.
Nicht so einfach zuzuordnen sind auch all die Statuen, Trikots, Masken und Ketten im Seemannsclub. Eine jahrzehntealte Schicht aus Geschenken. Im interreligiösen Raum der Stille geht es ebenfalls bunt zu. Neben dem leidenden Hirten am Kreuz lächelt Shiva, hebt Buddha die Hand zum Gruß. Für Adela Schünke, den Seelsorger im Duckdalben, eine Selbstverständlichkeit. Er hat heute just seinen freien Tag, beantwortet aber gern am Telefon ein paar Fragen.
Wir respektieren alle Religion und haben dann einen Raum, dass die Seeleute können ihre eigene Religion oder was hat zu tun mit ihrer Religion zu beten oder einen Stillraum zu haben. Ich werde zum Beispiel arbeiten mit allen Seeleuten, egal von irgendeiner Religion, wo die sind.
Pastor Adelar kommt aus Santos, einem großen brasilianischen Hafen. Mit der Partnerstadt Hamburgs gibt es traditionell einen guten Austausch, so auch zwischen den Seemannsmissionen. Adelar hat schon in vielen Häfen gearbeitet. Er sagt, die Rechte der Seeleute würden hier in Hamburg vergleichsweise gut geschützt.
Es gibt einen sehr großen Unterschied zwischen, wollen wir sagen, die Arbeit hier in Deutschland. In Deutschland kann man diese Arbeit, was wir machen für die Seeleute, viel einfacher Weg zu machen. Wir haben zum Beispiel hier in Hamburg, können wir in alle Terminals reingehen und die Seeleute dann an Bord besuchen. Und das ist nicht genauso in Santos oder viele Hafen in Brasilien, weil da gibt es mehrere Schwierigkeiten. Es fängt an, dass in Brasilien, in Santos heutzutage, kannst du an Bord gehen, nur wenn du hast eine Genehmigung. Und ja, denn die kommen an Land, auch sehr wichtig, in vielen Schiffen ist sehr viel Arbeit. Aber muss man möglich machen, dass die Seeleute können auch am Land kommen. Das ist eine sehr wichtige Sache. Manchmal ist es nicht möglich, aber das sollte auch die Reedereien schauen, wie das möglich machen.
In Hamburg hilft das Duckdalben nach, indem es Seeleute mit Kleinbussen direkt von den Schiffen abholt und in die Seemannsmission bringt. Junge Menschen, die ihr freiwilliges soziales Jahr im Duckdalben leisten, fahren täglich in einem Kleinbus hin und her und sorgen für Mobilität im weitläufigen Hafengelände. Zwischen den Containern und Lastwagen fällt das kaum jemanden auf und doch mache es einen großen Unterschied, findet Sozialarbeiterin Tina.
Ja, also 90% unserer Waren kommen ja tatsächlich über den Seehandel zu uns und die Seeleute sind oft ungesehen. Unsere Aufgabe ist sozusagen, die Würde der Seeleute zu unterstützen, weil die ja oft in der Industrie des Seehandels ein bisschen untergehen. Und ja, wir sind hier ein Hafen für sie, wo sie sich einfach sicher fühlen, wo sie sich entspannen können und gesehen werden.
Begonnen hatten wir unser Hafen-Special mit einer zünftigen Hafenrundfahrt.
Querfunk Info.
Das war Querfunk Info Montag, den 18. November. Heute hörten wir ein Special von Onda, dem Magazin mit News aus Latein- und Mittelamerika rund um den Hamburger Hafen. Morgen am Dienstag, den 19. November, gibt es die nächste Ausgabe von Querfunk Info. Natürlich hier auf der 104,8 MHz, hier bei Querfunk Karlsruhe.